Willkommen zur Evangeliumsandacht am 3. Mai 2026, Kantate. Singt dem Herrn, wie gerne wir das heute tun. Der Wochenspruch aus Psalm 98, 1a: Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir singen nun vom Lied, O dass ich tausend Zungen hätte. Die Strophen 1 und 2.
O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. O, dass doch meine Stimme schallte, bis dahin, wo die Sonne steht. O, dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solange es noch im Laufe geht. Ach, wär ein jeder Puls ein Dank und jede Ode mein Gesang.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema zum Sonntag. Zunächst Auszüge aus Psalm 98. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchze dem Herrn alle Welt, singet und rühmet und lobet. Lobe den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, den Erdkreis zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, wenn das Leben wie ein Lied wäre, Gott, dann nehmen wir es an. Wenn das Lied noch melodisch, herzensweich ist, erfüllt es uns. Herr, wir wollen einstimmen, bis die Melodie unseres Lebens in uns und unser Herz einfließt. Freude wird die Verdrießlichkeit verjagen, Herr. Und uns dazu bringen, deine Wunder zu sehen. Amen. Die Lesung aus dem Lukasevangelium, 19. Kapitel, die Verse 37 bis 40. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Wir singen nun vom Lied, du meine Seele singe, die Verse 1 und 2.
Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt.
Gedanken zu dem Bibeltext aus 2. Chronik. Das Kapitel 5, die Verse 2 bis 5 und 12 und 12 bis 14. Ich lese den Text später. Manchmal gibt es Momente, in denen man eine besondere Emotion oder Stimmung spürt und vielleicht sogar mittendrin in dieser Stimmung und Emotion herumwabert. Man ist eingebunden in eine Art von Rausch, in dem eine Fülle von Menschen in einem Hochgefühl sich der konkreten Sache hingeben. Dies kann ein erhabener Moment in einem Fußballstadion sein oder auch vor dem Bildschirm. Es kann ein Konzert sein, in dem man sich ganz und gar der Musik und dem Wave hingibt. Es kann sein, dass man ganz allein auf einem Gipfel steht und die Weite, die unendliche Weite, Höhe und Bedeutsamkeit der eigenen Existenz spürt. Also es gibt Momente im Leben, die sich so tief in die eigene Empfindsamkeit einprägen, dass diese wie ein Rausch werden können oder sind, der sich scheinbar immer wiederholen soll. Aber kein Moment ist wie der andere und so vergeht das Hochgefühl des Hochzeitstages, des Geburtstages, des Konzertbesuches oder der unglaublichen Erfahrung einer WM, beim Fußball beispielsweise, eigentlich immer. Was bleibt, ist nur das Gefühl, eingebunden in eine Erinnerung, die man irgendwie immer wieder meint abrufen zu können, um sich selbst wieder in dieses einmalige und ehemalige Ereignis, diesen Moment der Gefühle, der Gerüche, des Gehörten, des Erlebten, des Gespürten in seiner eigenen Lebendigkeit hineinzubegeben und auch nach oben holen zu wollen. Denn das Leben ist häufig mehr als Alltag, als dieser eine Moment. Das Leben plätschert häufig. Und wenn wir dieses Pulsierende von damals, von diesem einen Moment irgendwie noch machen können und hervorholen können, naja, dann gibt es Kraft, Mut und Zuversicht, die sich einem wirklich auch einbrennt. Die Einweihung des Tempels in Jerusalem um das Jahr 950 vor Christus wird in der heutigen biblischen Geschichte übermäßig gefeiert. Eine Woche lang ist es das Ziel, diese Einweihung des Tempels in Jerusalem unter dem König Salomon in irgendeiner Form zu erleben und auch musikalisch und mit vielen anderen Dingen zu feiern. Ich lese aus 2. Chronik 5, da sammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feinem Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn, und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen dieser Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ja, da wurde das Haus Gottes erfüllt mit einer Wolke, eben als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst antreten konnten wegen dieser Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Diese bombastische Erzählung von der Einweihung des ersten Jerusalemer Tempels um das Jahr 950 mit seinen Feierlichkeiten stellt einen sogenannten Moment der Wahrheit, der inneren Einkehr und den Mittelpunkt des angeblichen, riesigen, salomonischen Großreichs dar. Diese Vorstellung, dass es ein solches Reich eines Königs Davids und seines Sohnes Salomo als Großreich gegeben hätte, wurde bis weit in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts theologisch so gesehen. Das Dilemma ist, dass die archäologischen Befunde gleichwohl dieses Thema und diese These von einem Großreich nicht stützen können. Außerhalb der Bibel kommt David so gut wie gar nicht vor, gleichwohl natürlich Salomo. Ob aber um das Jahr 1000 vor Christus bis ungefähr 940 vor Christus dieses israelitische Königreich überhaupt so existiert hat, wie wir uns das vorstellen, wird heute theologisch massiv in Zweifel gezogen. Mehr noch, dass es diesen angeblich gigantischen Tempel in seiner Größe von 50 mal 20 Meter und dann in der Höhe von 15 Meter überhaupt gegeben hat. Nämlich, das wäre das größte Gebäude in ganz Palästina zu dieser Zeit gewesen, aber es wird irgendwie nirgends beschrieben. Später schon, aber nicht um das Jahr 1000 bzw. 950 vor Christus. Was beschrieben wird, wird scheinbar literarisch sein, also eine Art kompositorische Erfindung, die aus dem Jahr um 600 geschrieben wurde. Der Tempel als Mitte und Sinnbild und Kraftwerk des Volkes damals so galt. Und lange Zeit war die Hoffnung auf die Wiederkunft eben dieses, als man in Babylon dort gefangen gehalten wurde. Also, dass man wieder zurückkommen kann in dieses angeblich gelobte Land, wo dieser riesige Tempel mit diesen riesigen Feiern aufgebaut wurde. Gleichwohl ist die kompositorische Gestaltung des Alten Testamentes eben wesentlich davon geprägt, dass man als eigenes Volk in der Ferne, in der babylonischen Gefangenschaft, eine neue Identität gestiftet hat oder wollte. Literatur kann es, Goethes Faust kann es oder auch bei der jüngeren Generation damals die Leiden des jungen Werther, ebenfalls von Goethe. Momente, in denen der Messias gespielt wird oder andächtig man in einem Dom sitzt, oder ob es in der wieder aufgebauten Dresdner Frauenkirche ist, ob uns dies ein kleines Stück von der Opulenz, der Größe, der Erhabenheit dieses Momentes antut, indem wir uns einen Teil der Vergangenheit sichern wollen. Manchmal ist man als Christ in dem Zwiespalt, ob das Große und Bombastische dem Kleinen und Verborgenen eigentlich nicht eher im Weg steht. Das große Singen und Loben bei den großen Konzerten und Veranstaltungen steht im krassen Widerspruch zu dem Gebet der Witwe, zu dem Zuhause-Sein und dem Schärflein der Witwe, also dem Kleinen, dass das Gemeinsame mit Gott eher nicht der erhabene Moment ist, sondern ein kleiner persönlicher Moment zwischen dir und mir und Gott. Die erhabenen Momente, die wir als Christen im Leben haben, sind häufig von den Projekten, von Alltag, vom Umgang mit Verlust, dem Wissen des Alterns, also was wir letztlich irgendwie endlich erleben, einschließlich dieser erhabenen Momente geprägt. Irgendwie vermischt es sich, das Alltägliche, das Besondere, wo war ich bei dem 7-1 von Deutschland gegen Brasilien oder der WM, wo bin ich gewesen, als etwas Fantastisches irgendwie passiert ist. Denn letztlich ist Gott in uns und wir in Gott. Wenn wir in diesen erhabenen Momenten dieses erleben und vielleicht auch mit anderen teilen können. Ob darin vielleicht mehr die johannäische Bedeutung von Gott, nämlich dass wir in Gott sind und Gott in uns, irgendwie ein wesentliches Element. Manche behaupten, dieses sei ketzerisch, aber was weiß ich schon oder auch andere. Natürlich gibt es diesen Moment, dass wir diese erhabenen Momente mit Gott in uns konservieren können. Aber das Erhabene wird letztlich nur dadurch erhaben, dass mehrere Menschen sich in diesem Wave, in dieser Welle der Glückseligkeit fallen lassen, um Gemeinschaft im Glück zu erleben. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein oder auch anderes, als sich aufgehoben fühlen in dem viel Größeren, als in dem Kleinen, was man selbst ist? Wer jemals erlebt hat, wie ein Hochzeitsplan eine Hochzeit plant oder mit welchem Aufwand große Ereignisse gestaltet werden, der weiß auch darum, wie viel Aufwand und Mühe dies bedeutet und vor allem, um etwas perfekt zu machen. Das Dilemma des Perfekten ist aber, dass es häufig mit Äußerlichkeiten und nur Sichtbarkeiten einhergeht und selten mit einem Rausch in uns selbst wie eine Wolke Gottes, die sich in uns irgendwie ausbreitet und dieses erhabene Gefühl hervorrufen kann. Vielfach sind es eher die kleinen Momente, das Lächeln, der Sonnenaufgang, das Stehen am Fenster und das Leben in seiner Vergänglichkeit zu beobachten. Wenn man den Eindruck hat, dass man nichts und alles zugleich ist und niemals mehr diesen Moment missen möchte, und schon ist es vorbei. Eine neue Wolke zieht auf, eine neue Wichtigkeit pinkt im E-Mail-Account auf oder auf dem Smartphone. Und die nächste Störung reißt mich wieder aus dem Durchbrechen der Zeit und des Alltags. Manchmal sehne ich mich nach diesen Momenten, diesem Liegen, diesem Schweben, in einer selbsterfüllenden Wahrhaftigkeit, dass Gott in uns ist, weil wir in Gott sind. Vielleicht kann dies nur Johannes so empfinden in seinem Evangelium. Vielleicht nur die Menschen, die die Größe des Tempels Gottes, selbst wenn er so, wie es hier beschrieben wird, man denkt, aber eigentlich vielleicht gar nicht gebaut oder gefeiert wurde, um das Jahr 950. Was bleibt, ist die Gewissheit, die sich in uns durch diesen Christus irgendwie anfühlen kann und wir anfühlen können, dass wir nicht im Gestern leben dürfen und auch nicht danach trauern müssen, dass das Gestern vielleicht vergangen ist, sondern dass wir wissen, dass die Zukunft in und mit und vor diesem Gott unmittelbar vor uns lauert. Und zwar jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde, in der wir uns diesem Gott hingeben. Vielleicht sogar auch nur im Singen. Amen. Wir singen nun vom Lied Nun lob mein Seel den Herrn, die Strophe 1.
Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat, o der Meeren, vergiss es nicht, o Herze mein, hat dir dein Sünd vergeben, und heilt deine Schwachheit groß. Er rettet dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Der Herrschaft recht behütet, die Leiden in seinem Reich.
Der Gebetsruf. Herr, so schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied In dir ist Freude, die erste Strophe.
In dir ist Freude mit allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gabe, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Bande, wer dir vertraut, hat wohl gebaut und ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben, in Tod und Leben, nichts kann uns scheiden, Halleluja.
Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.